Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn Vögel und Säugetiere aussterben, dann leiden da auch die Pflanzen darunter. Die haben dann nämlich niemanden mehr, der ihre Samen durch die Gegend transportiert und tun sich schwer, neue Standorte zu besiedeln. Eine Studie, über die wir gleich berichten, belegt erstmals die globalen Ausmaße dieses Problems.
Hier wird noch einmal sehr deutlich, dass wir nicht nur den Klimawandel im Blick haben müssen, sondern wir müssen mit der gleichen Vehemenz den Artenverlust bremsen.
Außerdem sprechen wir gleich mit dem ESA-Direktor für Wissenschaft, Günter Hasinger, über die bangen Momente während der Inbetriebnahme des neuen Weltraumteleskops James Webb.
Ich glaube, wenn ich das erste Bild sehe, dann kann ich ruhig schlafen. Bis dahin kann noch sehr viel schiefgehen.
Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst befassen wir uns aber mit Multipler Sklerose. Bei den Ursachen dieser Autoimmunerkrankung tappt die Wissenschaft ja immer noch im Dunkeln. Zum Teil ist wohl genetisch bedingt, wer MS bekommt, aber auch Vitamin-D-Mangel, Rauchen und Übergewicht zählen zu den Risikofaktoren. Dank einer riesigen Datenbank des US-Militärs konnten Epidemiologen nun einen anderen Verdacht erhärten, der schon länger im Raum steht. Das Epstein-Barr-Virus spielt offenbar eine wichtige Rolle. Details von Magdalena Schmude.
Mariana Cortese ist Medizinerin und arbeitet an der Harvard School of Public Health in Boston.
Und wir untersuchen Risikofaktoren von neurologischen Erkrankungen, also die Entwicklung von den neurologischen Erkrankungen, aber auch den Verlauf.
Eine dieser Erkrankungen ist Multiple Sklerose, kurz MS, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem irrtümlich die isolierende Schicht um die Nervenfasern im zentralen Nervensystem angreift und zerstört. Wie MS entsteht, ist bis heute nicht geklärt. Neben genetischer Veranlagung könnten verschiedene Umweltfaktoren eine Rolle spielen.
Es wird schon seit Jahrzehnten jetzt an möglichen Ursachen geforscht. Und der Epstein-Barr-Virus war auch ein Top-Kandidat unter den Risikofaktoren.
Etwa 95% aller Erwachsenen kommen im Lauf ihres Lebens mit dem Epstein-Barr-Virus in Kontakt. Es kann das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen und bleibt nach der Erstinfektion lebenslang im Körper, meist inaktiv. Entsprechend schwer ist es, Personen zu finden, die noch nicht mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert waren. Mariana Cortese und ihre Kollegen hatten Glück. Sie bekamen Zugriff auf eine Datenbank des US-Militärs, in der neben den Gesundheitsinformationen von über 10 Millionen Militärangestellten auch Blutproben gesammelt sind, die den Beschäftigten in regelmäßigen Abständen abgenommen werden. Die Forschenden suchten als erstes die Personen heraus, die während ihrer Dienstzeit eine MS-Diagnose erhalten hatten. Die gelagerten Blutproben der gut 800 Betroffenen nahmen sie näher unter die Lupe.
Und dann haben wir in diesen Blutproben untersucht, wie der Infektionsstatus mit EBV war.
Nur 35 der späteren MS-Patienten hatten zum Zeitpunkt der ersten Blutentnahme noch keine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus durchgemacht. 34 von ihnen infizierten sich im Verlauf der Zeit mit dem Virus, bevor bei ihnen einige Jahre später Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. Nur bei einem MS-Patienten fanden die Wissenschaftler in keiner der Blutproben Anzeichen für eine vorangegangene EBV-Infektion.
Und dann haben wir das natürlich verglichen mit Leuten, die nicht die Multiple Sklerose entwickelt haben, also mit Kontrollen, und haben gesehen, dass nur 50% die Infektion durchlaufen haben. Und das ergibt dann eben ein 32-fach erhöhtes Risiko, an MS zu erkranken, wenn man die Infektion hat, im Vergleich zu, wenn man sie nicht hat.
Um auszuschließen, dass die MS-Erkrankung der Betroffenen unerkannt bereits vor der Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus begonnen hatte, suchten Mariana Cortese und ihre Kollegen in den Blutproben außerdem nach einem bestimmten Peptid, der leichten Neurofilamentkette, einem Marker für das Absterben von Nervenfasern.
In keinem dieser Menschen stieg das Neurofilament an, bevor die Infektion stattfand. Und das unterstützt auch nochmal den ursächlichen Zusammenhang, dass Epstein-Barr-Virus vor der Erkrankung kommt und die verursacht wahrscheinlich.
Die Ergebnisse belegen allerdings nur eine starke Korrelation. Einen kausalen Zusammenhang beweisen sie nicht. Das betonen auch andere Experten wie Roland Martin, der die Arbeitsgruppe Neuroimmunologie und Multiple Sklerose am Universitätsspital Zürich leitet. Ihm gehen die Schlussfolgerungen etwas zu weit, da Daten aus der Vergangenheit vor allem auf einen komplexen genetischen Hintergrund von MS hinwiesen. Mariana Cortese ist dennoch sicher. Das Epstein-Barr-Virus spielt bei der Entstehung von Multipler Sklerose eine wichtige Rolle.
Also auch unter den mutmaßlichen Kandidaten, die jetzt noch erforscht werden, gibt es nichts, was so stark hervorsticht. Also mit dem heutigen Erkenntnisstand würde ich sagen, EBV ist die führende Ursache von MS. Und wir als Epidemiologen sagen das nicht häufig.
Multiple Sklerose könnte demnach eine seltene Spätfolge einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus sein, an der zum Glück nur wenige Infizierte erkranken. Jetzt müssen weitere Untersuchungen den direkten Zusammenhang belegen und zeigen, wie genau die EBV-Infektion zu Multiple Sklerose führen könnte. Eine Vermutung lautet, dass die wiederholte Reaktivierung des Virus und die Immunantwort darauf Multiple Sklerose auslöst. Denkbar wäre aber auch, dass die Antikörper, die gegen EBV gebildet werden, zufällig auch ein Protein in der Hülle der Nervenfasern angreifen. Wenn das geklärt ist, könnte durch eine Therapie oder Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus eines Tages auch Menschen mit multipler Sklerose geholfen werden.
Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Aus der Sicht von Pflanzen leisten Vögel, die Beeren fressen oder Eichhörnchen, die Nüsse vergraben, willkommene Hilfe bei der Verbreitung ihrer Samen. Denn ohne die tierischen Transporteure könnten viele Pflanzenarten nicht an neuen und weiter entfernten Standorten Wurzeln schlagen. Weil die Zahl der Vögel und Säugetiere weltweit schrumpft, wird der Aktionsradius der Pflanzen aber zunehmend eingeschränkt. Und damit ihre Fähigkeit, ihren Standort zu verlagern, um auf den Klimawandel zu reagieren. Thomas Schröder berichtet.
Wenn man fest im Boden verwurzelt ist, ist das Umziehen nicht immer ganz leicht. Unmöglich aber ist es nicht. Und man kann sogar mit fremder Hilfe recht weite Strecken zurücklegen, erzählt Jens Christian Svenning von der Universität Aarhus.
Eines der beeindruckendsten Beispiele ist eine kleine Pflanze namens Krähenbeere. Man findet sie häufig in den Heidelandschaften Dänemarks und Norddeutschlands und sie ist eigentlich nur auf der nördlichen Halbkugel verbreitet. Aber an der Spitze Südamerikas findet man auch eine Krähenbeere mit roten statt schwarzen Beeren. Ihre DNA verrät uns, dass die Krähenbeere vom westlichen Nordamerika, etwa Oregon, bis nach Patagonien verschleppt wurde.
Mit irgendeinem tierischen Taxi muss es der schwarzen Krähenbeere also gelungen sein, über 10.000 Kilometer zurückzulegen. Futter gegen Transport heißt das uralte und bewährte Tauschgeschäft mit den Tieren, auf das rund die Hälfte aller Pflanzen angewiesen ist. Schließlich möchte sich nicht jeder direkt im Vorgarten der Eltern niederlassen.
Zum einen geht es einfach darum, dass die Nachkommen nicht in Konkurrenz zu ihren Eltern treten. Zweitens müssen sie auch in der Lage sein, neue Lebensräume zu besiedeln, denn die Qualität eines bestimmten Standorts kann sich im Laufe der Zeit ändern. Er kann zuwachsen oder zu schattig werden oder ähnliches.
Um herauszufinden, wie viele Samen bestimmte Vogel- und Säugetierarten verteilen, wie weit sie verbreiten und wie gut diese Samen keimen, hat nun ein amerikanisch-dänisches Forscherteam um den Ökologen Evan Fricke tausende von Studien ausgewertet. Auf der Grundlage bestimmter Merkmale von Pflanzen und Tieren entwickelten sie anschließend Modelle zur Samenverbreitung, berichtet Co-Autor Jens Christian Svenning.
Dadurch sind wir in der Lage, für jeden Vogel und jedes Säugetier auf unserem Planeten einzuschätzen, wie es die Ausbreitung von Pflanzen beeinflussen wird.
Mit diesem Wissen lässt sich schließlich auch berechnen, was der Rückgang von Arten und Populationen für die Verbreitung der Pflanzensamen bedeutet. Das Ergebnis war für Jens Christian Svenning nicht überraschend, aber dennoch alarmierend. Vor allem das Fehlen großer Tiere macht sich bei der Verteilung von Pflanzensamen bemerkbar. In der Folge finden viele Pflanzen nicht so leicht neue, ideale Standorte und können vor allem auch mit der Geschwindigkeit des Klimawandels nicht mehr Schritt halten.
Der bisherige Rückgang der Tierpopulationen hat die Fähigkeit von Pflanzen, mit dem Klimawandel mitzuwandern, um rund 60% verringert. Und wenn jene Tierarten, die als gefährdet gelten, künftig aussterben, erwarten wir eine Reduktion um weitere 15%. Es ist also echt ziemlich gravierend.
Denn Änderungen in der Tierwelt haben überproportionale Auswirkungen auf die Verteilung der Pflanzensamen. Vereinfacht ausgedrückt, fehlt ein Taxi, fehlen viele Beförderungsfahrten.
In der Vergangenheit waren die am stärksten betroffenen Regionen Nord- und Südamerika, Europa und Australien. Dort sind die meisten der größeren Säugetiere, die da einst heimisch waren, verschwunden. Aktuell sehen wir die größte Bedrohung in den Tropen.
Die Science-Studie, die erstmals globale Zahlen zum Zusammenhang zwischen dem Artenverlust bei Tieren und der Verbreitung von Pflanzen liefert, erntet bei Kollegen viel Lob. Sie sei extrem umfassend und liefere eine sehr gute Modellierung, sagt etwa Nico Blütgen von der TU Dortmund. Die Ergebnisse indes haben auch ihn nicht wirklich überrascht.
Hier wird noch einmal sehr deutlich, dass wir nicht nur den Klimawandel im Blick haben müssen, sondern wir müssen mit der gleichen Vehemenz den Artenverlust bremsen. Beide Risiken hängen zusammen und addieren sich. Und wenn am Ende wichtige Schlüsselarten fehlen, fallen elementare Funktionen in Ökosystemen aus, wie etwa die Samenausbreitung.
Artenschwund erschwert Pflanzen die Anpassung an den Klimawandel, ein Beitrag von Thomas Schröder. Das riesige James-Webb-Weltraumteleskop, das Amerikaner, Europäer und Kanadier gemeinsam gebaut haben, ist ein 9 Milliarden Euro teures Forschungsinstrument, von dem sich Astronomen faszinierende neue Einblicke in die Ursprünge des Universums erhoffen. Entsprechend nervös hat die Community verfolgt, ob seit dem Start an Weihnachten alles nach Plan gelaufen ist. So auch Professor Günther Hasinger, der ist bei der ESA Direktor für Wissenschaft und hatte vorab gesagt, nach dem Start beginnen 29 Tage des Terrors. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wovor er am meisten Angst gehabt hat.
Ja, also Gott sei Dank muss man sagen, dass die wichtigsten und schlimmsten Dinge jetzt alle wunderbar positiv abgelaufen sind. Am meisten Angst hatten, glaube ich, alle vor diesem Herausziehen dieses tennisplatzgroßen Sonnenschirms, der ja aus 5 dünnen Plastikfolien besteht, Kaptonfolien. Und so etwas hat es bisher noch nie gegeben. Also so eine flimsige Folie mit dieser riesigen Größe herauszuziehen, da haben wir uns schon die Nägel gebissen.
Ich habe gelesen, insgesamt rund 300 bewegliche Teile, 50 Mechanismen zur automatischen Entfaltung. Also jetzt für das Sonnensegel, das Sie gerade erwähnten, aber auch für das Ausklappen des Spiegels. Das heißt, das war schon Origami im All, was da passiert ist.
Ja, ich habe das immer schon verglichen mit einem Schmetterling, der verpuppt ist und der sich dann langsam aus der Puppe herausbricht und sich dann langsam auffaltet. Und so ähnlich kompliziert wie ein entfaltender Schmetterling, der seine goldenen Flügel ausbreitet, war das auch. Aber es ist dann alles wunderbar glatt gelaufen. Aber es gab doch einige Schwierigkeiten, die die Mannschaft dort erstmal überwinden musste. Aber sie haben das ganz fantastisch gemacht.
Was waren denn so Events, wo Ihnen vielleicht dann auch der Atem gestockt hat?
Also wo mir als erstes der Atem gestockt hat, das war aber etwas Positives, als die Rakete gestartet ist und bereits ganz kurz nach der Separierung, also als das Teleskop sich dann von der Oberstufe gelöst hat, bereits 70 Sekunden danach haben sich die Solarzellen ausgefaltet. Wir hatten eigentlich erwartet, dass das erst 3 Minuten später passieren sollte und waren erst erschrocken. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die Rakete dermaßen ruhig den Satelliten ausgesetzt hat und auch schon in die richtige Orientierung zur Sonne, dass er praktisch gemerkt hat, ich bin schon da und sofort loslegen konnte. Aber die Beziehung zur Sonne ist etwas kompliziert, weil das ganze Thermalsystem muss ja erstmal irgendwie eingestellt und stabilisiert werden. Und da gab es am Anfang ein paar Probleme, dass die Motoren zum Beispiel, die dieses Sonnensegel hätten spannen sollen, dass die zu heiß gelaufen sind. Und da mussten sie sich einen Trick ausdenken. Sie mussten nämlich die Motoren jeweils, die dann im Betrieb waren, in den Schatten fahren, damit die nicht zu heiß laufen.
Das mit dem Sonnensegel, das hatte dann geklappt, schon vor einer Woche ungefähr. Jetzt in den letzten Tagen ist der Spiegel mit seinen 6,5 Metern Durchmesser und aus 18 Einzelsegmenten bestehend komplett aufgefaltet worden. Wie heikel war das aus Ihrer Sicht?
Auch da ist es wieder so, um beim Start sozusagen alles in guter Kontrolle zu halten, werden da ja so Bolzen eingeführt, die sozusagen verhindern, dass die Spiegel einfach rumflattern. Die wurden mit Bolzen blockiert. Diese Bolzen mussten erstmal vorsichtig rausgenommen werden. Und wenn da einer stecken geblieben wäre, dann wäre es natürlich auch vorbei gewesen. Aber da war ich schon nicht mehr ganz so besorgt, weil selbst wenn jetzt einer dieser Flügel nicht ganz ausgeklappt hätte, hätten wir immer noch ein Teleskop gehabt. Etwas kleiner natürlich, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es einfach fantastisch.
Das Goldauge, so wird er ja auch genannt, dieser Hauptspiegel, weil er eben mit Gold beschichtet ist, also diese 18 Segmente, die müssen jetzt mikrometergenau zueinander in Position gebracht werden. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Sisyphusarbeit oder läuft das weitgehend automatisiert?
Zunächst ist es mal so, dass auch jeder einzelne dieser Spiegel und auch der Sekundärspiegel nochmal mit einem Bolzen verplombt sind, sodass sie nicht hin und her wackeln. Also die müssen auch wieder erstmal entfernt werden, diese Bolzen. Und dann sind die ja zunächst mal praktisch nicht wirklich in ihrer parabolförmigen Form ausgerichtet. Dann muss man zunächst mal von jedem einzelnen Spiegel schauen, dass sein Sternbild auf den Sekundärspiegel fällt. Also man richtet das Teleskop auf einen hellen Stern und muss dann sehen, ob man diese 18 Einzelspiegelbilder in das Gesichtsfeld der Kamera bekommt. Und wenn man die alle zusammen in der Kamera hat, kann man sich so vorstellen wie eben 18 Sterne auf einem kleinen Fleck, dann muss man versuchen, die so genau zusammenzubringen, dass sie ein möglichst scharfes Bild machen. Und das Schöne bei dem James-Webb-Teleskop ist, dass man auch die Form der einzelnen Spiegel noch verändern kann. Also die haben hinten so Aktuatoren, wo man um Bruchteile eines menschlichen Haares sozusagen die Spiegel noch ausrichten kann. Und damit können sie dann sehr kontrolliert praktisch die Schärfe des Bildes nochmal optimieren und dann tatsächlich also einen optimal ausgerichteten Spiegel im Weltall erzeugen.
Das heißt, was jetzt dann noch ansteht nach der Ankunft am Ziel, also diesem Lagrange-Punkt L2 in ungefähr 1,5 Millionen Kilometern von der Erde, das wäre eine wochen- oder monatelange Kalibrierung des Spiegels, um die optimale Leistung dann auch rauszuholen.
Ja, also am 23. Januar erhoffen wir den letzten Schub sozusagen, in dem der Satellit dann in seinen L2-Orbit einschwenkt. Der ist ja nicht an einem Punkt, sondern der dreht sich sozusagen in einem ziemlich großen Kreis um diesen berühmten Lagrange-Punkt 2 herum. Und dann gibt es zwei Sachen. Also erstens müssen die Spiegel aufeinander fokussiert werden und das ganze Teleskop sozusagen phasenrichtig ausgerichtet werden. Das dauert mehrere Monate. Der zweite Punkt ist aber, dass ja das Teleskop noch nicht ganz abgekühlt ist. Es ist schon ziemlich kalt. Es ist schon ungefähr so was wie 60 Grad über dem absoluten Nullpunkt im Moment. Aber wir müssen bis auf etwa 30 bis 40 Grad. Also wir müssen noch etliche zig Grade in der Kälte herunter. Und das passiert dort im Weltraum nur durch Strahlung. Das heißt, das Teleskop verliert langsam seine innere Wärme. Das dauert auch mehrere Monate. Und in dieser Zeit können dann schon die hochkomplexen Kameras eingeschaltet werden. Und diese Kameras und Spektrographen haben auch hunderte von verschiedenen Betriebsmodi, die müssen alle irgendwie getestet, kalibriert werden. Das ist der Grund, warum wir eigentlich erst so im Juni dann anfangen können, richtig zu beobachten.
Sie selbst haben auch mal gesagt im Vorfeld, wir treten mit diesem neuen Weltraumteleskop ein in ein goldenes Zeitalter der Astronomie. Was erhoffen Sie und Ihre Kollegen sich von diesem neuen Instrument?
Also es gibt meiner Meinung nach drei große Ziellinien, die wir jetzt schon wissen. Aber wann immer wir ein neues Fenster in den Himmel eröffnen, werden insbesondere natürlich auch Überraschungen sichtbar, von denen man gar nicht geträumt hat vorher. Eins der wichtigsten Dinge für mich ist, dass wir mit der Infrarotstrahlung, wo wir also die Wärmestrahlung des Weltalls selbst aufnehmen, Objekte sehen können, die so weit von uns entfernt sind, dass sie praktisch ganz kurz nach dem Urknall entstanden sind. Das Weltall dehnt sich ja aus und alles bewegt sich von uns weg. Und je weiter das von uns weg ist, desto röter ist das Licht verschoben. Und die frühesten Sterne, die vielleicht so 100 Millionen oder 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind, die kann man nur noch im Infraroten sehen. Und das kann nur James Webb machen. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie eine Infrarotkamera haben, dann können Sie auch durch Gas- und Staubwolken durchschauen. Also Sie können praktisch Materialien durchdringen. Wir machen da bei unserem Tag der offenen Tür manchmal so ein Experiment, wo wir die Besucher in eine schwarze Mülltüte stecken. Dann sieht man sie natürlich nicht mehr. Aber wenn man dann eine Infrarotkamera auf sie richtet, dann sieht man sie plötzlich wieder. Und dasselbe macht das James-Webb-Teleskop mit dem ganzen Weltall. Und der dritte Punkt, der also ganz spektakulär sein wird, ist, dass wir eben auch sehr, sehr gut Planeten beobachten können. Die Planeten haben ihr Maximum im Infraroten. Das heißt, wenn man im Infraroten beobachtet, dann hat man ein viel besseres Verhältnis zwischen Planet und Stern und kann viel genauer die Details dieser extrasolaren Planeten untersuchen.
Sagt Günther Hasinger, ESA-Direktor für Wissenschaft. Und in der Langfassung unseres Gesprächs zu hören in unserem Podcast erklärt er auch noch, warum er selbst mit dem James-Webb-Teleskop schwarze Löcher ins Visier nehmen will. Hören Sie gern mal rein. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen von Lucian Haas.
Ein Mars-Meteorit enthält wohl doch keine Spuren von Leben. 1996 hatten Forscher der NASA einen in der Antarktis gefundenen Mars-Meteoriten untersucht und darin Ansammlungen organischer Bestandteile, also Kohlenstoff, nachgewiesen. Sie werteten das als Spuren früherer Lebensformen auf dem roten Planeten. Der Meteorit ist 4 Milliarden Jahre alt und stammt aus der Frühzeit des Mars, als es dort noch viel Wasser gab. Ein US-Forscherteam liefert jetzt eine andere Interpretation. Ihre Studie im Fachmagazin Science zeigt, die Kohlenstoffklümpchen könnten durch abiotische Synthese entstanden sein, also ohne die Hilfe primitiver Lebensformen. Das wäre durch Reaktionen von Salzwasser mit Basaltgestein möglich. Das größte Fischbrutgebiet liegt in der Antarktis. Dort haben Forschende des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung bei Tauchgängen am Meeresgrund eine Zone entdeckt, in der Eisfische in Millionen von Nestern ihre Brut heranziehen. Das berichten sie im Fachjournal Current Biology. Das Brutgebiet erstreckt sich über 240 Quadratkilometer im Süden des antarktischen Weddellmeeres. In diesem Bereich steigt Wasser aus tieferen Meeresbereichen auf. Vermutlich folgen die Eisfische den Strömungen, weil sie dort gute Brutbedingungen vorfinden. Krankheitserreger können Mitochondrien kapern und damit deren Mechanismen ausschalten, mit denen sie zu Immunreaktionen beitragen. Das berichtet ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für die Biologie des Alterns im Fachmagazin Science. Mitochondrien sind die sogenannten Kraftwerke der Zellen. Sie sind auch an der Bekämpfung von Krankheitserregern beteiligt, indem sie diesen die benötigten Nährstoffe entziehen. Allerdings können manche Erreger diese Abwehrreaktion offenbar wirksam unterbinden. Die Forschenden infizierten Zellen mit dem Parasiten Toxoplasma gondii. Unter dem Mikroskop konnten sie beobachten, dass die Parasiten bei Kontakt mit den Mitochondrien große Strukturen aus deren äußerer Membran ablösen. Dabei werden auch mitochondriale Proteine frei, die sie für ein optimales Wachstum benötigen. Die Tageszeit beeinflusst, wie Sport auf den Körper wirkt. Das zeigt die Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachjournal Cell Metabolism. Die Forschenden machten Experimente mit Mäusen. Sie ließen diese entweder regelmäßig am Morgen oder am Abend trainieren. Anschließend analysierten sie anhand von Blut- und Gewebeproben die Stoffwechselreaktionen, die durch die Bewegung im Körper ausgelöst werden. Es zeigte sich, nach dem Sport werden organabhängig eine Reihe gesundheitsfördernder Signale produziert, und zwar je nach Tageszeit in unterschiedlicher Weise. Was, wann, wo durch den Sport im Körper ausgelöst wird, beschreiben die Forschenden in einem Atlas des Bewegungsstoffwechsels. Die Erde könnte früher erkalten. Forschende der ETH Zürich haben die Wärmeleitfähigkeit des Minerals Brietschmannit untersucht. Es kommt im unteren Erdmantel, an der Grenze zum Erdkern, häufig vor. Damit spielt es eine wichtige Rolle dabei, Hitze aus dem Erdkern nach außen zu leiten und damit unter anderem Prozesse wie die tektonischen Bewegungen der Erdplatten anzutreiben. Messungen mit einer Spezialapparatur im Labor ergaben, dass die Wärmeleitfähigkeit von Brietschmannit unter den Druck- und Temperaturverhältnissen wie im Erdmantel rund 1,5-mal so hoch ist wie bisher angenommen. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Erde, wie die anderen Gesteinsplaneten Merkur und Mars, viel schneller als erwartet auskühlen und inaktiv werden könnte, schreiben die Forschenden im Fachjournal Earth and Planetary Science Letters.
Sternzeit, 14. Januar. Astrophysikzentrum in der Lausitz. Seit gut einem Jahr läuft der Wettbewerb zur Gründung zweier Großforschungseinrichtungen in den Kohleregionen Thüringens und Sachsens. Die Institute sollen helfen, den Strukturwandel zu bewältigen. Und womöglich befindet sich dort bald das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Aus über 50 Vorschlägen hat die Perspektivkommission die 6 überzeugendsten ausgewählt. Für die Astrophysik bekam das Team um Günter Hasinger, Wissenschaftsdirektor der ESA, 500.000 Euro, um eine detaillierte Ideenskizze auszuarbeiten. In der Lausitz könnte mit dem Astrophysikzentrum eine Art Hirn der Himmelskunde entstehen. Zum einen sollen die riesigen Datenströme etwa des Radioteleskops SKA aus Südafrika und Australien zur Bearbeitung nach Sachsen laufen. Vorgeschlagen wird auch eine Abteilung für Halbleitersensoren, Siliziumoptiken und die Regelungstechnik künftiger Observatorien. Und schließlich ließe sich an die Bergbautradition der Lausitz anknüpfen. Denn das Granitgestein wäre gut geeignet für die beiden 30 Kilometer langen Arme des geplanten Einstein-Teleskops. Das neue Instrument registriert noch genauer die Gravitationswellen aus dem Kosmos, die zum Beispiel beim Verschmelzen schwarzer Löcher entstehen. Die Astrophysik muss sich gegen Konkurrenzprojekte aus Chemie, Medizin, Klimaforschung und dem Bauwesen behaupten. Beim 6. Mitbewerber geht es um Weltraumressourcen für Stationen auf Mond und Mars. Im Sommer wird entschieden, ob die Lausitz tatsächlich nach den Sternen greift.
Das war Forschung aktuell. Heute mal ganz ohne Corona. Tut auch mal wieder gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Viele Lichtjahre von einer zweiten Erde entfernt, dringt die Zivilisation in Sphären vor, die nie zuvor ein Mensch genutzt hat.
Are you talking about the green gas emission?
Reden wir von Treibhausgasemissionen?
Are you talking about toxic material? Are you talking about water?
Reden wir von giftigen Stoffen? Geht es um Wasser?
Schmutzige Weiten. Wie viel Raumfahrt verträgt die Erde?
Alle wollen Digitalisierung möglichst schnell, möglichst umfassend. Es geht nie irgendwas ohne irgendeinen Nebeneffekt.
Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr.